Liebe glaubt alles. Liebe hofft alles. Liebe erduldet alles. Und ein Riesenproblem ist von uns Menschen, dass wir denken, Liebe heißt, der andere ist immer nett zu mir. Und ich fühle mich ganz toll dabei. Das ist so ein klassisches Missverständnis von Liebe. Das ist auch ein klassisches Missverständnis von Ehe. Die jungen Leute denken, ich gehöre da auch dazu, Ehe heißt, ich schwebe immer auf Wolke 7. Ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn mir gleich jemand gesagt hätte, Ehe ist die beste Chance zu lernen, sich selbst zu verleugnen und täglich zu sterben. Aber wenn du Jesus wirklich folgen willst, dann willst du ja genau das lernen. Du willst ja genau lernen, wie man sich selbst verleugnet und den anderen höher achtet als sich selbst. Wenn du irgendwann mal gebetet hast, Jesus, ich will dich folgen. Hat das hier jemand? Will dir folgen. Hast du schon mal gesagt, Jesus, ich will dir folgen? Oh, ouch, was hast du da gesagt? Hast du das ernst gemeint? Jesus, ich will dir folgen. Der ist bis zum Kreuz gegangen. Der wurde gehorsam bis zum Tod. Erniedrigte sich selbst. Und der Herr will uns beibringen, wie geht das? Wie geht das? Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst täglich. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jo, da haben wir viel zu lernen. Da haben wir viel zu lernen. Und das Resultat soll aber nicht sein, dass wir jetzt bedrückt umhergehen und denken, jo, ich trage mein Kreuz. Ich trage ja mein Kreuz. Jeder muss ja sein Päckchen tragen. Sondern ich habe gelernt, dass der Herr über Bitten und Verstehen hinaus geben und segnen möchte. Und eine der ersten Offenbarungen, die ich von Gott bekommen habe, die habe ich in einen Satz gepackt, das predige ich seit 25 Jahren, ist, Gottes Realität ist besser als deine kühnsten Träume. Gottes Realität ist besser als deine kühnsten Träume. Was er für dich vorhat, ist besser als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Mach mir doch mal bitte Epheser 3, Vers 20 dran, wenn ihr einen Beweis braucht, nicht nur einen. Es gibt, die Bibel ist voll damit. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, volle Genüge. Aber Epheser 3, 20. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Irgendwann fand ich diesen Vers kurz nach meiner Bekehrung und der Vater spricht zu meinem Herzen und fordert mich heraus, sagst du mir, wie viel kannst du dir ausdenken? Wie viel kannst du denken, ich kann mehr? Wie viel kannst du erbitten für dein Leben? Wie viel Gutes? Ich kann mehr. Und jetzt kommt der Hammer und ich will es sogar. Ich will. Weißt du, wie viele Beweise brauchst du? Jakobus 1,17, er ist ein guter Vater, bei ihm ist keine Veränderung. So interessant, Jakobus 1,17 fängt an mit Vers 16 davor, irrt euch nicht. Jakobus 1,16 kannst du mal dran machen. Warum steht das da? Weil wir Menschen uns so oft irren. Amen. Das kommt mir auch vor. Ich glaube, das kommt uns allen vor. Wir irren uns so häufig. Und eine der krassen Verirrung ist, dass wir denken, Gott wäre so wie wir. Jesaja 55 sagt er, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Dann kommt, so viel höher der Himmel über der Erde ist, ist meine Gnade über euch. So viel höher sind meine Wege, ja, und meine Gedanken. Und dann machen wir als Deutsche so ganz leicht daraus, ja, Gottes Wege sind unergründlich. Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagt, sie sind so viel höher, aber er will, dass wir seine Gedanken kennen. Deswegen hat er Jesus gesandt. Deswegen hat er den Willen des Vaters offenbart. Amen. Er kam extra auf die Erde und hat gepredigt, hat das Wort gebracht, hat sein Leben gegeben, hat gesagt, ich will eins, dass ihr wisst, dass ich euch liebe. Irrt euch nicht, geliebte Brüder. Und dann kommt Vers 17. Macht ihr mal dran, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Noch eines Wechsels Schatten, nicht mal der Hauch eines Wechsels.
Da gibt es keinen Schatten in ihm. Gott ist nicht Yin und Yang. Er ist nicht Licht und Dunkelheit. Da ist auch kein Pünktchen Finsternis. Und das Wort bezeugt, von Anfang bis Ende, von 1. Mose bis Offenbarung 22, bezeugt das Wort, Gott ist gut und seine Gnade währt ewig. Amen. Das ist Gnade, wenn wir anfangen dürfen zu vertrauen. Das ist Gnade, wenn Gott uns begegnet mit seiner Liebe und sagt, hey, ich bin gut. Ganz kurz von mir. Ich war 20, ich wollte mit Christen nichts zu tun haben. Ich habe nie in der Bibel gelesen. Ich bin in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen. Zwei Ärzte, materialistisch, humanistisch, auf ein humanistisches Gymnasium gegangen. Gott gab es nicht, es wurde nie gebetet. Und ich wusste auch nicht, dass mir was fehlt, aber als Teenie, ich war auf der Suche nach Leben und ich dachte, die Kirche ist der letzte Ort, wo man Leben findet. Und die Bibel ist das langweiligste Buch der Erde. Das war, was ich mitgekriegt hatte in der Gesellschaft, von den paar Gottesdiensten. Auch also die evangelische Kirche, die wir hatten, die war fies, sage ich mal. Ich habe im Konfirmandenunterricht damals, man hat sich ja trotzdem konfirmieren lassen. Obwohl man nicht gläubig ist, ne? Auch meine Eltern. Ja, man hat ja trotzdem kirchlich geheiratet. Das Wichtigste, was mir hängen geblieben ist, dass wir im Konferunterricht das Leben des Brian geschaut haben. Eine Parodie auf die Kreuzigung, wo ich heute sagen würde, es ist ein wirklich gotteslästerlicher Film. Und Psalm 23 und Vater Unser musste ich auswendig lernen. Aber nichts verstanden. Und dann erfolgreich aus der Kirche herauskonfirmiert. Nie wieder hingegangen. Und mit 20, ich mache das mal kurz, hat Gott es irgendwie geschafft, mich in die Kirche am Südstern reinzubringen, weil mein Freund, Jazzmusiker, wir haben damals fröhlich gekifft und Jazzmusik gemacht und alles, was wir wollten, alle Gebote gebrochen, weil das war ja egal. Hatte auch kein schlechtes Gewissen dabei nebenbei, wenn man sich dran gewöhnt. Und ich fand den Namen Jesus, wenn du so dämonisch belastet bist, den fand ich richtig unangenehm. Ich weiß noch, wie ich als Ungläubiger bei einem Freund war, der hatte so eine Pfadfindergitarre, da war so ein Sticker drauf, Jesus liebt dich. Und ich weiß noch heute, wie ich so als 19-Jähriger dachte, der arme Irre. Ja, oh Mann, der braucht, glaube ich, Hilfe. Ich glaube, der wusste ich ja gar nicht, dass der... Also könnt ihr euch das vorstellen, wie weit man von Gott weg sein kann. Und der gute Vater, lass es nochmal dran, der hatte nur eine Message für mich. Ich stand dort in der Kirche am Südstern, ganz hinten, es waren 600 Leute im Gottesdienst, ich kam viel zu spät zu der Predigt, dachte zum ersten Mal, ja, also der Mann glaubt immerhin selber, was er erzählt, hab nur die letzten 20 Minuten mitbekommen, stand im Pulli da, nicht schwarzer Talar. Plötzlich kommt die Gegenwart Gottes in diese Kirche und ich habe zu der Zeit damals Psychologie studiert, mit 20, wie gesagt, April 92. Und ich drehe mich richtig um und sagte, was ist das denn? Ich war ganz hinten, von links hinten rollte der Friede Gottes ein. Also ich als Ungläubiger merkte, hier kam eine Kraft reingerollt. Ich war ja sensibel für übernatürlich. Es hatte ja Tarotkarten gelegt und Astrologie und Horoskope selber erstellt und sowas. Also ich war offen für das Esoterische. Und plötzlich kommt der Friede Gottes rein und ich sagte, krass. Es gibt ja Frieden. Was ist das? Und als nächstes schaltet sich mein Verstand ein und sagt, Moment mal, vielleicht ist das Massenhypnose. Ja, bleib ganz locker, Junge, bleib ganz locker. Und während mein Verstand so versucht, mit diesem Gefühl des Friedens umzugehen, so beschreibe ich das immer, hat der Vater mal kurz den Vorhang beiseite gezogen und hat seine Liebe über mir ausgegossen. Hat einfach flüssige Liebe über mir ausgegossen, von Kopf bis Fuß. Mein Herz fing an zu pochen. Mir standen überall, sag ich mal, hatte ich Gänsehaut. Und das war vollkommene Liebe. Nur eine Botschaft. Du bist total, bedingungslos, unendlich, ewig geliebt. Und diese eine Minute in der Gegenwart Gottes hat mich zu einem völlig neuen Menschen gemacht. Da fing ein Gespräch an. Ich sagte, wow, was ist das denn? Ich habe nicht laut gesprochen. Aber ich war im Moment in der Ewigkeit. Beste Beschreibung ist vielleicht, Gott hat einen USB-Stick genommen, hat ihn bei mir reingesteckt und hat einmal, da brauchst du ja nur 30 Sekunden, so ein paar Gigabyte runtergezogen. Das kannst du nicht beschreiben, wenn du als Ungläubiger da bist und plötzlich nimmt der Himmel einfach mal so 2-3 Gigabyte und lädt die auf deine Festplatte. Ich wusste, dass ich mein ganzes Leben in die völlig falsche Richtung gelebt habe. Ich wusste, dass Gott eine Person ist. Ich wusste sofort, dass er nicht irgendeine unsichtbare Kraft ist. Ich wusste, dass er vollkommen gut ist. Und ich wusste, dass das entscheidende Problem mein Egoismus war, dass ich immer nur für mich selbst gelebt habe. Und dann hatte ich so eine Offenbarung, dass ich so klein war und so wie nackig, so klein wie eine Ameise und dass Gott mich hätte zerdrücken können. Aber dass er mich hochgehoben hat, das habe ich alles in so einer Minute gesehen. Und dann sagte ich, das ist, was ich immer gesucht habe. Und plötzlich kam eine Antwort vom Himmel, das kannst du haben an jedem Tag in deinem Leben. Das war die Antwort, habe ich mir nicht ausgedacht. Könnte ich mir gar nicht ausdenken, weil sowas Gutes gibt es gar nicht auf der Welt. Das, was ich da gerade spürte, da sagte er, das kannst du haben an jedem Tag in deinem Leben. Da habe ich gesagt, das will ich. Wäre ja blöd, wenn ich das nicht will. Ja, bitte, was muss ich dafür tun? Dachte er, geh, besorg dir eine Bibel und fang an drin zu lesen. Und das war meine Kommunikation mit Gott, die erste, die ich je in meinem Leben hatte. Habe ich dann gemacht. 2 Tage später irgendwie eine Luther oder gute Nachricht, weiß ich gar nicht mehr. Und zu Hause in meinem Zimmer aufgeschlagen, mein erstes Erlebnis allein in meinem Zimmer. Ich schlage irgendwo auf, lese Johannes, Evangelium, die ersten Worte. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Nach den ersten 2 Sätzen kam die gleiche Gegenwart Gottes wieder ins Zimmer. Und ich dachte, krass, wie hat er das denn gemacht? Das geht doch gar nicht, das Ding ist doch 2000 Jahre alt. Wieso ist der jetzt hier? Wieso kann der jetzt plötzlich hier sein und durch dieses Buch zu mir sprechen? Das war richtig heftig. Und so habe ich die nächsten Monate, sage ich mal, das ganze Neue Testament durchgelesen und ein Kronleuchter nach dem anderen ging mir auf. Und das war, wie Gott mich auf diese Fährte gebracht hat, die ich zusammenfasse, in Gottes Realität ist besser als deine kühnsten Träume. Was der Vater dir geben will, lass mal, den brauchst du nicht. Nochmal Jakobus 1,17, sind nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Aber so oft kommt in unserem Leben, wo ist sie hier, die Frage, ja, wenn du wüsstest, wo ich durchgegangen bin, was kannst du hier von gut reden? Ich sage, ja, sein Plan ist nur Gutes, Vollkommenes. Ich bin nicht durch viel Leid gegangen, würde ich mal so sagen, ganz ehrlich. Keine Kriegsgeneration, behütendes Elternhaus, meine Eltern haben mich nicht verprügelt, haben ihr Bestes gegeben. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich habe nur mit meiner Frau 2 Fehlgeburten erlebt. Ich habe nur erlebt, dass unsere eine Tochter, das 4. Kind, als Frühchen mit 732 Gramm geboren wurde und 4 Monate Intensivstation lag. Das ist nicht viel. Ich habe nicht erlebt, dass sie dann blind und schwerst behindert war, wie 50% dieser Kinder, sondern sie ist vollkommen gesund heute. Und ich sage, Gott, danke, danke, danke. Aber ganz ehrlich, größeren Respekt habe ich vor den Menschen, die ein blindes und schwerst behindertes Kind ihr Leben lang lieben. Ich sage, das hat er mir wahrscheinlich nicht zugetraut. Ja, hat er mir wahrscheinlich nicht zugetraut. Aber wenn du erkennen kannst, dass Gott dir aus Liebe ein behindertes Kind anvertraut, zum Beispiel, weil er nur gute Gaben hat, dann geschieht ein Wunder. Habt ihr von Nik Vujicic mal gehört? Von diesem Mann, der keine Arme und keine Beine hat? Ich finde die Geschichte besonders deshalb so atemberaubend, weil es eine Geschichte des Glaubens ist, wo 2 Eltern, ein junges Pastorenehepaar waren, wusstet ihr das? Die eine Gemeinde gerade gegründet hatten. Und die charismatisch und pfingstlich waren und sagten, Gott ist gut, der schenkt dir nur Gutes. Und natürlich wird unser erster Sohn komplett gesund und wird erfolgreich. Und der Vater ist bei der Geburt ohnmächtig geworden, als der Arzt kam, weil er hatte nur die erste Hälfte gesehen und sagte, krass, mein Kind hat keine Arme. und ist rausgegangen, weil er es nicht gerafft hat. Dann kommt der Arzt zu ihm und sagt, ich muss ihm was mitteilen. Ihr Kind hat keine Arme. Und er sagt, ja, weiß ich. Und keine Beine. Die Mutter konnte ihn die ersten, ich glaube, das erste halbe, dreiviertel Jahr, hat sie es nicht gerafft. Da war nur Verzweiflung, da war nur Ablehnung, da war nur, womit habe ich das verdient? Das kann doch nicht wahr sein. Ihr Herz war nicht versöhnt mit der Situation. Sie konnte es nicht annehmen, sie konnte es nicht glauben. Für mich so ein Beispiel, Ja, Wasser trinken ist gesund. Nicht zu viel Kaffee. Wie konnte er das nicht annehmen? Und wie er das erzählt, er selbst konnte sein Schicksal 17 Jahre nicht annehmen. Und dieser Kampf des Himmels, dass der Himmel sagt, hey, vertrau mir doch bitte, dass ich was Gutes mit dir vorhabe. Wisst ihr, wo Nick heute ist? Der ist verheiratet mit einer, würden die jungen Männer sagen, bestaussehendsten Frau, die es überhaupt gibt. Ja. Und hat 2 gesunde Kinder. 4? Echt? Nee, wirklich? Echt, du bist ja mehr up to date als ich. Das muss ich jetzt nochmal nachrufen im Internet. Auf jeden Fall hat er Kinder. Mehr als 2. Ja? Okay. Also da müssen es 3 sein, wenn das eins. Aber vielleicht sind es auch 4. Okay. Guckt es nach, guckt es im Internet nach. Dafür ist das Internet ein Segen, wenn man Nick Vujicic raussucht. Aber die Herausforderung, der gute Kampf des Glaubens, ich glaube zutiefst, dass es darum geht, zu vertrauen, Papa meint es gut mit dir. Und das, was er für dich hat, ist besser als deine kühnsten Träume. Und manchmal ist das richtig schwer zu glauben. Ich habe auch schon da gestanden und gesagt, was, Papa, diese Frau, die macht mir so viel Stress. Die Frau, die du mir gegeben hast, das soll eine gute Gabe. Ich hatte auch schon solche Krisen. Ich war sauer. Macht doch mal kurz die PowerPoint rein. Ich zeige euch ein paar Bilder, weil Sebastian auch gesagt hat, er liebt ja Familie. Er kommt aus einer Familie mit 6 Kindern. Und ich glaube, irgendeine Familie hier in der Gemeinde hat auch 7 Kinder. Sind die da heute? Ja, das ist noch eine gesegnete Zahl, 7. Ne? Halleluja. So fing das an. Wir waren jung, wir waren voller Glauben. Und ganz kurz, unsere Ehe ist auf Jesus gegründet, weil Gott Wunder getan hat, weil er gesprochen hat. Und ich glaube, einer der wichtigsten Momente von meiner Frau und mir war, wir sind als Vorbereitung für unsere Ehe verlobt, sind wir auf den Missionseinsatz mit der FCJG Lüdenscheid in die Mongolei gefahren, 1995. Wir haben 5 Wochen das Evangelium gepredigt in den entlegensten Ecken in der Mongolei. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, wo wir auf 2 Isomatten zwischen lauter Reissäcken und Johannesevangelien lagen. Ja? Wir haben mal ganz kurz Zeit gemeinsam auf einem Zimmer verbracht, tagsüber, hell war es gewesen. Ja, man durfte ansonsten nicht Männer und Frauen alleine in einem Zimmer verbringen, aber wir haben diese Regel für 10 Minuten übertreten und lagen dort und haben gemeinsam gebetet auf diesen Isomatten. Und dann war so ein Moment, wo Gott da war und wir wussten und haben uns angeschaut und gesagt, wenn wir nur das haben, dass wir wissen, dass wir den Willen Gottes tun, dann ist das alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Eine Isomatte, ein paar Johannesevangelium, Reissäcke. Reicht uns. Hauptsache, wir sind da, wo Gott uns haben will. Und so hatten wir nur 4 Wochen, bis dann die Hochzeit war, als wir wiederkamen von dem Missionseinsatz. Und dann haben wir gesagt, alle Geschenke spenden wir nach Indien in ein Waisenheim. Haben wir zu der Zeit unterstützt, weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen kein Geld, um glücklich zu sein. Wir brauchen auch kein tolles Geschirr. Wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, wir waren so crazy für Jesus. Wir konnten das nicht verstehen, wie man in materielle Dinge investieren kann. Ich habe heute mehr Verständnis dafür, ja. Sag ich mal, ich kann das auch verstehen, dass man mal ein schönes Handy kaufen will oder sowas. Aber wow, damals waren wir gut drauf. Das war der Anfang. Klick doch mal kurz weiter. Ich gehe ganz kurz durch. Ja, man sieht gar nicht so viel, ne? Die fröhliche Frau da, die sieht noch heute so gut aus, nachdem sie 7 Kinder gekriegt hat und 48 ist. Und das ist so mittendrin. Und da musst du mal ganz kurz anhalten. Nur, dass ihr das mal wisst. Wir haben, nachdem wir geheiratet haben, meine Frau hat richtig gut verdient. Sie ist Solobratscherin in einem, oder in, sag ich mal, einem, dem Radiosymphonieorchester Berlin gewesen. Solobratscherin ist quasi die zweitbestbezahlte Stelle in dem Orchester, der Solo-Geiger, dann kommt die Solobratsche. Du arbeitest halbtags und verdienst mehr als alle anderen. Also halb heißt, dass es zwei Solobratscher gibt. Nur so als Info, weil Gott gesagt hat, sie wird das nicht immer tun, sie wird das aufgeben für Jesus. Und wir leben heute in dieser Phase, wo wir wissen, eines Tages wird Musik hervorkommen, sage ich mal so, die der Himmel schon immer geplant hatte. Weil das uns sehr bewegt, dass so viel Budget freigesetzt wird für klassische Musik und irgendwelche Dinge. Und wir glauben auch da an eine Revolution in Deutschland. Dass wieder Budget und Ressourcen freigesetzt wird für Menschen, die nur für ihn spielen. Das kommt ja Leuten komisch vor, ne? Und du sagst so, ich bin Levit. Wie, was bist du von Beruf? Levit? Ja, Anbeter. Wie jetzt? Und was machst du sonst so? Ja, das kommt den Leuten in der Welt nicht komisch vor, einfach mal so ein Gehalt von 8.000 brutto einfach zu zahlen für einen Solobratscher, weißt du? Kommt denen nicht komisch vor, das ist so günstig. So normal, so ein Budget. Aber wir haben das Geld genommen, um die Mission zu fördern und wir sind in eine Berliner Altbauwohnung in Wedding gezogen und haben noch mit 7 Kindern in einer Küche von 10 Quadratmetern gefrühstückt. Das ist die Küche. Ne? Das ist eine kleine Arbeitsplatte, die wir, die kriegst du günstig, die habe ich da runtergeschraubt, damit du in dieser Küche da genug Platz hattest. Und dort haben wir zu 9 noch gefrühstückt. Wir haben 15 Jahre in Wedding in einer Gegend gewohnt, wo jeder Normale, der sagt, wenn ich 2 Kinder habe, ich ziehe nicht nach Wedding, haben wir 7 Kinder bekommen. Und wir haben dort gelebt, weil wir gesagt haben, wir wollen da sein, wo Gott uns haben will. Wir haben eine günstige Wohnung genommen, damals war die günstig, und haben gesagt, wir wollen Platz haben. Wir hatten noch keine Kinder und wir sind eingezogen mit einer Ex-Alkoholikerin, die sich gerade bekehrt hatte. So haben wir unsere Ehe angefangen, nicht alleine, nicht für uns, sondern wir haben für ihn gelebt. Das ist wichtig zu verstehen, wenn ihr hört, dass ich heute in einem Haus mit 2300 Quadratmeter Grundstück lebe, was Gott versorgt hat. Wenn ihr mein Auto seht und die Dinge, wo ich sage, Papa, das hast du gemacht. Keine Ahnung, wie ihr das hingekriegt habt. Aber wir haben einen Preis gezahlt. Und da gab es eine Zeit in unserem Leben im Jahr 2005, 2006, wo das eng war in der Wohnung. Das war eng. Das war wirklich eng. Und mir ist teilweise die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe gesagt, ey, keinen ruhigen Ort mehr. Überall schreien Kinder. Herr, was ist das für ein Segen? Kinder. Weißt du, als ich 2 Kinder hatte, habe ich gerne gepredigt. Kinder sind ein Segen, ein Geschenk Gottes. Leibesfrucht, eine Gabe des Herrn. Aber wenn du 7 Kinder hast. Und Gott hat mich herausgefordert. Sage ich ganz ehrlich, wir sind nie davon abgewichen. Ich habe gesagt, lieber werde ich sterben, als dass ich das Wort Gottes verleugne. Und Gott guckt dann, ob du das ernst meinst. Meine Frau und ich, wir haben nie in unserem Leben verhütet, wir haben nie etwas dagegen getan, keine Kinder zu bekommen. Weil wir gesagt haben, dieses Land, Millionen von Kindern sind nicht empfangen worden. Wir werden alles nehmen, was Papa uns schenken will. Wisst ihr, wie ich so verrückt geworden bin? Ganz einfach. Der gute Papa, der hat mit mir über Kinder gesprochen. Da war ich noch nicht verheiratet und hatte noch keine Frau. Und der hat mir das gezeigt. Im Psalm 127 und 128. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Lies mal nach. Und da hat der gute Papa gesagt, guck mal, Christian, wenn du Geburtstag hast, wie viele Geschenke willst du? Geschenke. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe geantwortet, so viele ich kriegen kann. Also vielleicht antwortest du ja zum Geburtstag bitte nur 2. Ja, dann bist du anders als ich. Ich habe tatsächlich gesagt, Papa, gib so viele. Und dann sagt er, genau so denke ich über Kinder. Die sind einfach so toll, ich kriege nicht genug davon. Gib ihm, seid fruchtbar. Papa liebt es. Papa liebt es. Und warum? Weil du lernst dabei, dich selbst zu verleugnen. Und du lernst dabei zu lieben. Amen. Wenn du das weißt, dann bist du vielleicht bereit, den Preis zu bezahlen. Halleluja. Halleluja. Das ist nicht einfach. Wir sind ja mittendrin. Jetzt sind wir, ich glaube, 23 Jahre verheiratet, 95 bis jetzt. Jetzt wären es 19, wären es 24 Jahre sein. Genau. September 95. Jo, machen wir noch kurz weiter. Jetzt wisst ihr schon ganz schön viel. Das ist das Mannetzwerk in der gleichen Straße, wo wir gewohnt haben. So schreibt Gott Geschichte. Wir sind in diese Wohnung 96 eingezogen in der Seestraße. Und dann, Gott hat ja langen Atem, in 2008 sehe ich eine Vision in einer Gebetszeit und Gott zeigt mir dieses indische Restaurant, wo wir öfter schon gegessen haben und sagt, fang doch hier an. Da war so ein Schrei in meinem Herzen, wie kann ich diese Nachbarschaft erreichen? Wie kann ich die Menschen hier erreichen? Wie kann ich ihnen wieder auf Augenhöhe begegnen, dass sie verstehen, Gott ist anders. Der ist nicht in einem Kirchengebäude. Ja? Er will zu uns, er will mit uns einen Kaffee trinken, sage ich mal. Amen. Er will mit uns Gemeinschaft haben, oder? Er will auch mit dir Gemeinschaft haben. Der braucht das nicht, dass du dich hinkniest und einen auf heilig machst. Sage ich mal ganz ehrlich, Gott braucht das nicht. Gott hat unsere Gebetsübungen nicht nötig. Gott braucht das übrigens auch nicht, dass du jeden Tag beweist, dass du 5 Kapitel Bibel lesen kannst. Braucht dich auch eine Zeit lang, um das zu verstehen. Gott möchte lieber einen Satz mit dir reden. Der würde gerne mit dir sprechen, wenn du ihm zuhörst. Kannst du dir das vorstellen? Aber wir kommen manchmal auch in religiöse Tretmühlen. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht gut sei, 5 Kapitel Bibel zu lesen, aber mit einem offenen Herzen bitte. In dem Wissen, dass Papa dich lieb hat. Amen. Weil du kannst 20 Kapitel Bibel lesen, das bringt dir gar nichts. Das ist der Mandelzweig. So sieht das von heute noch außen, von außen immer noch aus. Das ist schon ein bisschen älter, das Foto. Wir haben es jetzt umgebaut. Wir haben da 8 Jahre viel evangelistische Arbeit gemacht. Klick mal noch kurz weiter. Kaffeezeiten, draußen steht das dran. Rechts und links nur arabische und muslimische Shops mittlerweile, ja. Also das meiste in Wedding steht ja schon in Türkisch an den Straßen dran. Und dort haben wir offene Abende, Essen gemacht und Gottesdienste. Klickt mal noch weiter. Gepredigt nach dem Essen, Gottesdienst nach dem Essen und vor dem Essen Andacht. Nochmal weiter. Streetwork auf dem Leopoldplatz. 50, 100 Junkies, die sich da versammeln. Und das alles mit den 7 Kindern dabei. Zu Weihnachten, habe ich gerade gestern Sebastian erzählt, meine Kinder haben bis vor 2 Jahren haben wir nie Heiligabend bei uns gefeiert, sondern immer mit diesen 50, einmal hatten wir zu Heiligabend 120 Leute in einem Café, wo eigentlich nur 60 reingehen. Jo, das ist dann schon, da sind sie ein bisschen älter, das war vor 7 Jahren, das war vor 2 Jahren. Maria ist heute, die in der grünen Jacke, das sind die 2 Ältesten, 22 und 20 sind die heute. Mach nochmal eins weiter, ich glaube ein Foto kommt noch. Das ist jetzt das aktuellste. 6 von 7 wohnen noch bei uns zu Hause. Und jetzt klickst du mal nochmal kurz weiter. Jetzt seht ihr nach 15 Jahren Wedding. Die Straße wurde immer lauter. Also wenn ihr an dieser Straße dort wohnt, dann wisst ihr, was es ist, in lautem Straßenlärm zu... Die Kinder können sich jetzt noch, der kleine Philipp kann sich noch erinnern, dass er nachts aufgewacht ist von LKW-Lärm. Wenn du im Sommer musst du die Fenster irgendwie aufmachen und du hast eine Straße, Autobahnzubringer. Heute wohnen wir da. Also du sagst, Gott ist treu. Passiert nicht immer alles sofort. Klickt mal nochmal durch. Die Holzterrasse haben wir selbst gebaut. Die letzten 2 Jahre haben wir viel, viel gemacht, diese Ecke, einen Gartenteich angelegt. Machen wir noch weiter. Noch weiter. Nee, da fehlt wohl der Gartenteich, wa? Ah, da ist die Terrasse. Jo, wir haben immer viele Leute da, besonders im Sommer. Genau das, der Gartenteich. Da hat Gott ganz viel Gnade geschenkt, ganz viel Freude. Aber wieder mit dem Herzen, das ist nicht mein Haus. Das gehört meinem Freund. Mein Freund ist nach Kanada ausgewandert. Mein Freund ist nach Kanada ausgewandert, weil Gott ihm das gesagt hat. Der hat 5 Kinder genommen, ist nach Kanada gezogen. Hatte nur ein Grundstück, kein Haus mehr. Der hat sein Haus verlassen. Kein Witz, Holger hat in Kanada, der ist im Glauben nach Kanada gegangen, hat dieses Haus verlassen, gesagt, Vater, ich vertraue dir, hat in Kanada ein Haus geschenkt bekommen. physisch, ein komplettes Haus in Kanada, sagen die es hier, nimm das Haus, pack's auf einen Tieflader, ich fahr's dir auf dein Grundstück. Der hat ein Grundstück gekauft, hatte kein Haus. Ich habe gesagt, Holger, du bist verrückt, wieso kaufst du für deine Familie ein Grundstück, hast kein Haus? Ja, der Herr wird versorgen. Hat er gemacht. Und jetzt da, leben wir da und jetzt bin ich auch durch mit meiner Vorrunde und jetzt ist eigentlich meine Zeit schon fast abgelaufen. Das ist die Gästehütte, die wollte ich euch noch zeigen. Wenn ihr mal kommen wollt und gucken wollt, ihr könnt da übernachten. Also im Sommer ist es besser als im Winter, weil die wird recht kalt, aber wir haben einen Kamin eingebaut. Man kann auch im Winter da schlafen. Ihr seid für ein Wochenende, 2 Tage ertragen wir euch. Ja? Also für ein Wochenende. Mehr können wir leider nicht anbieten bei der Fülle von Leuten, aber 2 Tage laden wir euch ein. Machen wir noch weiter, kommt da noch was? Ja, klick mal fertig, die Bilder vom Garten, da sind wir jetzt durch. Klick mal noch weiter, weil ich will den gute Aussichten gern haben. Wenn du, nee, ist das ganz vorne? Sind das ganz vorne die Bilder, gute Aussichten für jeden Tag? Ja, kannst du da nochmal hinklicken? Ich wollte euch das einfach mal empfehlen, gute Aussichten für jeden Tag. Ich möchte es mit euch gleich einmal sprechen, ein paar Bibelproklamationen. Ich habe einige Bibelproklamationen auf YouTube gemacht mit Musik im Hintergrund. Die eine heißt gute Aussichten für jeden Tag. Wenn ihr auf YouTube das eingebt, werdet ihr es finden mit dieser Optik. Und ich glaube, dass vieles von dem, was bei uns geschehen ist, ist geschehen, weil wir Leute des Wortes geworden sind. Weil ich von Anfang an von Gott das so reinbekommen habe. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist so wichtig, Jesus zu vertrauen, so wie es sein Wort sagt. Amen. Nicht wie das Menschen gesagt haben, wie uns das eine Kirche beigebracht hat. Nebenbei, Prediger können viel Schrott erzählen. Prediger können Gesetzlichkeit predigen. Jesus hat keine Gesetzlichkeit gepredigt. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, wirklich frei und um uns Leben im Überfluss zu geben. Amen. Ich glaube, das ist unser Ziel, das ist bis heute mein Ziel, dass ich sage, Papa, ich möchte so voll von dir sein, dass Leute von hinten an der Kasse bei Aldi stehen und hinter mir stehen, mir nicht mehr ins Gesicht gucken und merken, krass, was kommt denn von dieser Person rüber, dass sie mich antippen und sagen, hey, was ist mit dir los? Habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber ich möchte, dass das geschieht, dass mein Schatten Kranke heilt. Ich möchte, dass das geschieht, ehrlich. Und ich weiß, da ist noch viel Arbeit bei mir. Amen. Ich glaube, dass Papa das auch will. Ich glaube, dass Papa das für jeden von euch hat. Was hat Jesus gesagt? Es ist dem Schüler genug, dass er werde wie sein Meister. Amen. Jesus hat nicht gesagt, wir sollen Christen werden, die uns einmal die Woche versammeln, sondern das ist ein 24/7-Ding. Amen. Wer mir nachfolgen will, folge mir täglich. Ja? Da hat er so, so viel Gutes vor. Sprecht das mal kurz mit. YouTube findet ihr 20 Minuten. Meine Frau hat das in ihren härtesten Zeiten. 3 Wickelkinder ist sie morgens um 5 aufgestanden und hat das jeden Morgen gehört. Guck mal, wie das anfängt. Klick mal kurz durch. Wir lesen das gemeinsam. Wer mag, darf laut mitlesen. Auch heute ist der Herr dein Hirte. Und dir kann gar nichts fehlen. Lies mal laut mit. Nochmal von vorne. Auch heute ist der Herr dein Hirte und dir kann gar nichts fehlen. Das sagst du zu dir selbst als erstes, ja? Okay, weiter. Er lagert dich auf grünen Auen und führt dich zum frischen Wasser. Er erquickt deine Seele und leitet dich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er salbt heute dein Haupt mit frischem Öl und schenkt dir voll ein, sodass dein Becher überfließt. Er deckt vor dir einen Tisch im Angesicht all deiner Feinde. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen alle Tage deines Lebens, auch heute. Nur mal bis dahin, das geht 20 Minuten so, ja. Und ich sag mal, ich halte es für unmöglich, diese 20 Minuten dir anzuhören und gleichzeitig noch irgendwie depressiv zu sein, wenn du das im Herzen mitsprichst, du wirst wahrscheinlich entweder oder, entweder machst du aus und sagst, der hat doch eine Macke, oder du hörst dir das an und sagst, das ist Gottes Wort. In dieser Bibelproklamation kommt nichts vor, außer Gottes Wort. Ja? Gottes Verheißung. Er will dein Hirte sein. Die Frage ist, vertraust du Jesus? Vertraust du ihm, wenn er dich führt, auch mal durch ein Tal, wo es dunkel aussieht? David hat gelernt, ihm zu vertrauen. Er hat gesagt, ich fürchte mich nicht. Warum hat David sich nicht gefürchtet? Weil er die Hand von ihm gespürt hat. Amen. Der hatte ihn an der Hand. Sonst fürchtest du dich, wenn du allein im Dunkeln bist. Der wusste, der hat den Stecken und den Stab gespürt. Er wusste, du bist bei mir. Und wenn er bei dir ist, ich kann das nur so sagen, als meine Frau die erste Fehlgeburt hatte und das fing an, ich dachte, hey, das ist jetzt hier vollkommen verkehrt, das ist die 10. Woche Schwangerschaft, das geht jetzt hier gar nicht, wieso kriegst du wehen? Da haben wir gebetet, wir haben geweint, aber wir haben eins gewusst, Jesus ist genau hier. Der ist genau hier, der hat uns nicht verlassen. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben seine Gegenwart so krass gespürt, dass wir wussten, hey, der weint mit uns. Der versteht uns, er ist der Gott allen Trostes. Er will dich trösten. Aber er hat nie gesagt, dass wir in dieser Welt keine Schmerzen haben werden. Das hat er nicht gesagt, das ist ein Missverständnis. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Und das sagt er nicht lapidar, er sagt, damit ich werde euch trösten. Wenn du das willst, sage ich hier ganz klar, kann Gott dich von jedem Leid heilen und gesund trösten. Er ist der Gott allen Trostes. Wenn du denkst, du hast viel erlebt, wir hatten im Café eine junge Frau aus Kosovo, die mit 9 Jahren sich im Krieg im Keller mit ihrer Oma versteckt hat und durch das Kellerfenster gesehen hat, wie 13 ihrer Familienangehörigen erschossen worden sind. Also ich weiß nicht, was sie erlebt hat, aber sie ist schwer traumatisiert und sie ist bis heute unter Psychopharmaka. Obwohl sie sich bekehrt hat und Geistestaufe erlebt hat, hat sie immer wieder Selbstmordversuche und sie ist noch nicht durch. Aber ich sage ihr immer wieder, Jesus kann dich trösten. Jesus kann dich heilen. Er ist der Gott allen Trostes und er will, dass wir das erleben. Halleluja. Danke, Papa. Halleluja, Halleluja. Wenn du reichlich ernten willst, dann musst du vorher reichlich sehen. Die eine Botschaft, die Gott uns beibringen will, ist, wir sollen lernen, fröhliche und reichliche Geber zu werden. Das ist eine Bedingung, um reichlich zu ernten. Amen. Das ist gar nicht so leicht. Das ist eine Herausforderung unseres Lebens. Reichliche Geber zu werden, eins, und fröhlich. Und das geht nur mit Glauben. Es geht nur mit Glauben. Weil wenn du gibst von dem wenigen, was du hast, und du denkst, hey, das langt doch für mich nicht. Ja? Das ist so wie Elia kommt zu der Witwe und sagt, was hast du im Haus? Und sie sagt, ich habe nur ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl und das langt gerade für mich und meinen Sohn, dann werden wir sterben. Und er sagt, alles klar, bereite es zuerst für mich. Und jetzt war sie herausgefordert. Und sie sagt, nein. Und sie hätte nie ein Wunder erlebt. Das ist wie der Herr manchmal ist, okay, gib es mir. Wenn du ein Wunder sehen willst, dann gib es in meine Hand. Lass es sterben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Und viele Male gehen wir an Dingen vorbei, weil der Herr gesagt hat, gib zuerst mir, gib es zuerst in meine Hand. Lass Isaac sterben. Wie kann man ein Mensch werden, der bereit ist, Isaac zu opfern? Das ist die Frage. Ich glaube, es ist nur möglich, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen. Abraham musste das lernen. Die gute Nachricht dabei ist, das hat ungefähr 33 Jahre gebraucht. vielleicht noch ein bisschen länger, vielleicht 40 Jahre, bis er in den Zustand kam, dass er gesagt hat, alles klar, Chef, ich werde dir meinen Sohn opfern. Das ist verrückt, aber die Schrift bezeugt, dass Abraham das nur tun konnte, weil er wusste, Gott ist treu. Der führt mich nicht mehr hinters Licht. Der will meinen Sohn nicht töten. Wenn der sagt, dass ich ihn opfern soll, dann nur, weil er ihn aus den Toten auferwecken wird. Hebräer 11, könnt ihr das nachlesen. Abraham ist hingegangen und war bereit, loszulassen, weil er Glauben hatte, dass Gott was Gutes vorhat. Amen. Reichliche und fröhliche Geber werden. Dazu brauchst du Glauben. Und jetzt kommt noch ein Schritt. Wir sollen alle reichlich ernten. Dazu müssen wir reichlich und fröhlich geben. Und das kannst du nur, wenn du ein noch umso reichlicher und fröhlicher Empfänger wirst. Ich glaube, das ist total wichtig. Jesus will nicht, dass wir irgendetwas aus eigener Kraft tun. Amen. Die ganze Botschaft, die ich da vorbereitete, Epheser 2, Verse 1 bis 10, wollte ich mit euch lesen. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist für mich so ein Schlüssel zu der Aussage, Gott will nicht, dass wir irgendetwas aus eigener Kraft tun. Johannes 15 sagt Jesus, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt und hab euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Johannes 15, Vers 16 ist das. Und Johannes 15, 8 sagt er, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werde. Johannes 15, 8. Ich glaube, wenn wir ernsthaft Jesus folgen wollen, dann sagen wir eigentlich alle, ja, Herr, das möchte ich eigentlich. Wir sitzen alle da in einem Boot und sagen, Herr, wie geht das? Viel Frucht bringen. Wie geht das, wirklich dein Schüler zu werden? Frag mal irgendeinen Pastor im BFP, wie man Johannes 15, 7 realisiert. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben. Frag ihn mal, wie machst du das denn so jeden Tag? Du bittest einfach, was du willst. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid nur die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich glaube wirklich, wenn wir unser Leben aus der himmlischen Perspektive sehen können, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir 95% unserer Zeit in eigenen Ressourcen leben, in eigener Anstrengung mit natürlichen Mitteln. Und ich würde euch gerne ein bisschen Hunger heute dalassen, dass ihr sagt, ich möchte mehr so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte so leben, wie er gelebt hat, weil es ist so cool, das ist so außergewöhnlich. Er hat so gelebt, dass er gesagt hat, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, nur was er den Vater tun sieht. Amen. Das heißt, in allem eigentlich sagen, Vater, das, ohne dich kann ich das nicht. Ohne dich kann ich meine Frau nicht lieben. Ohne dich kann ich meine Kinder nicht lieben. Ohne dich kann ich nichts tun.